Deutschlandfunk Kultur. Bücherfrühling.
Also, das ist jetzt ein ziemlich grundsätzlich klingender Titel. Die Geschichte der Frau. So heißt der neue Roman von Feridun Zamoglu, der in diesem Jahr für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert war. Ein Roman, der zugleich ein Statement ist, und zwar mit Blick auf die MeToo-Debatte. Wie funktioniert das und warum hat Feridun Zamoglu die Sache der Frau zu seiner Sache gemacht? Darüber spricht er jetzt mit meiner Kollegin Dorothea Westphal. Er ist hier bei uns am Stand von Deutschlandfunk Kultur auf der Buchmesse Leipzig. Herzlich willkommen, Feridun Zamoglu.
Warum, Feridun Zamoglu, liegt Ihnen die Geschichte der Frau so am Herzen?
Es ist die entscheidende Frage, es ist die Frage, die mich wochenlang bewegt hat, als ich beschloss, eben dieses Buch in dieser Form zu schreiben. Man könnte sagen, wir kennen die offizielle Geschichtsschreibung, wir kennen die Erzählungen, die Sagen, die Legenden, die heiligen Texte, all die überlieferten Texte aber sind aus der männlichen Sicht geschrieben. Und wenn man wie ich vielleicht so irre ist, dass er sich mit diesen Texten schon seit Jahrzehnten beschäftigt hat, dann fällt so einem nach einem harten Quellenstudium schon auf, dass da Spuren zwar noch enthalten sind, aber dass die Frau getilgt wurde und um diese Leerstelle geht es im Grunde genommen in diesem Buch.
Wir haben ja gerade die MeToo-Debatte erwähnt, oder mein Kollege hat die MeToo-Debatte erwähnt, weil die Texte passen so gut dazu. In der MeToo-Debatte werden ja auch männliche Gewaltstrukturen hinterfragt, etwas, das Sie auch in Ihren Texten machen. Aber Sie sagen, Sie haben sich schon jahrzehntelang damit beschäftigt. Das heißt, es hat mit der MeToo-Debatte eigentlich nichts zu tun, oder die war nicht der Auslöser für das Buch.
Also die MeToo-Bewegung ist für mich eine tolle, eine herrliche Bewegung. Ich sympathisiere sehr damit, aber es wäre natürlich, es zeugte von einer gewissen Schäbigkeit, wenn ich eine so wichtige, ernste Sache an eine, geradezu ranschmeißerisch, an eine Heutigkeit hängen würde. Es ist tatsächlich so, ich habe auch im Zuge der meiner Theaterarbeiten bin ich darauf gestoßen. Ich habe, das ist ja das dritte Mal, dass ich mit meinem Geschlecht auf dem Papier breche. Ja, kann ich sagen.
Indem Sie aus der Ich-Perspektive schreiben.
Aus der weiblichen Ich-Perspektive. Ich kann sagen, ja, es hat bei mir eine Geschichte, dass ich das tue. Und ja, es wäre für mich ein Grund zur Freude, wenn man auch heutige progressive Ansätze darin auch entdecken würde.
Die Geschichte der Frau, das klingt nach einem großen Anspruch. Es handelt sich um 10 Frauenfiguren, die vorgestellt werden. Und zwar sind das Frauen ganz unterschiedlich aus der Geschichte, also reale Figuren. Es beginnt, oder die Frauenfiguren umspannen sozusagen historisch einen Bogen von tatsächlich 3,5 Jahrtausenden. Also es beginnt mit einer biblischen Figur, mit Zippora, der Frau des Moses, eine reale Figur. Es gibt mythische Figuren, zum Beispiel Antigone oder Brünhild aus der Nibelungensage. Und es gibt erfundene Figuren. Warum diese Mischung?
Ich habe tatsächlich mir vorgenommen, gehabt bei diesem Buch. Ich hatte die Absicht, nicht nur Frauen aus der Wirklichkeit darzustellen oder mich der jeweiligen Frau aus der Wirklichkeit anzuverwandeln, auf dass sie ihre Geschichte erzählt, sondern auch Frauen der Dichtung und der Fiktion. Weil eine Antigone, geschrieben von Sophokles, vielleicht später moderne, verfasst von Brecht, eine Antigone wird ja auf eine besondere Art und Weise erzählt. Mir war es wichtig, wie ist es denn, wenn diese Figur, denn als Figur wird sie entworfen, vielleicht sich lossagt von dem Erzähler und wenn sie ihre eigene Geschichte erzählt oder die Besonderheit ihrer Existenz. Ein anderer Grund, wieso ich sowohl Fiktion als auch Fakten mich darauf bezog in diesem Buch, liegt daran, dass natürlich die Idee von der versehrten Frau, von der erzählten Frau, von der angebeteten Frau, von der entwerteten Frau, diese Idee der Dichtung, aus der Dichtung, auch in all den Jahrhunderten auf die Wirklichkeit übertragen wurde. Also habe ich mich darauf bezogen.
Sie schreiben aus der weiblichen Ich-Perspektive. Das war ganz wichtig, weil Sie den Frauen eine Stimme geben möchten oder wollten?
Um Gottes Willen, das wäre eine große Vermessenheit. Dieses Buch ist ein bescheidener Beitrag. Es ist ein parteinehmerischer Akt. Es ist feministisch, aber die Frauen brauchen überhaupt keine Stimme. Mein Anliegen war es, mit den Mitteln der Literatur, mit Worten, eine andere Erzählweise zu versuchen, aus der weiblichen Sicht, weil das andere erlogen und erstunken ist, weil das andere, nämlich die männliche Geschichtsschreibung, die offizielle Geschichtsschreibung, aus vielen, vielen Lügen besteht.
Es beginnt so, dass also im Vorwort, Vorspruch, so ein paar Zeilen vorab, da heißt es, es spricht die Frau, es beginnt. Aber es spricht ja doch ein Mann.
Dieses Paradoxon kann ich natürlich nicht auflösen. Ein Buch ist eine Illusion, jedes Buch ist eine Illusion. Es ist ein Kunstprodukt. Wie kann es sein, dass ich im Anfang sage, dies ist der große Gesang, der die Lügen der Männer tilgt. Es beginnt, es spricht die Frau und ich schreibe dieses Buch auf. Man kann aber, und das ist mein Glaube, dass es möglich ist, dass man mit seinem Geschlecht, mit seiner Herkunft, mit den Geläufigkeiten seines Alltags in der Literatur brechen kann. Aber es ist trotzdem Argwohn und Misstrauen sind trotzdem angebracht.
Hat ja auch einige Kritik dafür gegeben. Sie haben einige Kritik sogar einstecken müssen. Eben gerade deshalb, fühlten Sie sich da missverstanden?
Nein, das wäre auch blöde von mir. Also missverstanden vielleicht nicht. Worüber ich wirklich entgeistert war oder überrascht war, war der Hass, war die Häme darüber. Es waren vor allem Männer, die mich angegriffen haben.
Das wollte ich gerade fragen, ob das war sicher Männer. Unterschiedlich, die Reaktion, ja. Ob es
als
Männer
ich,
oder Frauen
als
waren.
Wäre ich ein, also ich wurde angegriffen, als wären sie Internet-Trolle. Ich wurde angegriffen, als hätte ich Verrat geübt an meinem Geschlecht. Aber darüber habe ich mich gefreut. Sollen sie doch angreifen, ist doch egal.
Es gibt eine unter diesen 10 Frauen, die finde ich besonders interessant. Das ist, finde sie alle interessant, aber das ist die Lorelei. Die Lorelei kennen Sie. Das ist keine Sagengestalt, sondern es ist eine Figur, die der Dichter Clemens von Brentano erfunden hat in seiner Ballade Lorelei um 1800 war das. Und es geht um diesen Felsen bei Bacharach am Rhein. Und Sie haben sich Lore, also Sie müssen sich vorstellen, Lore ist der Vorname und Lai, L-A-Y, der Nachname. Und ich habe mir erklären lassen, Lai ist Schiefergestein, also praktisch das Gestein, aus dem dieser Felsen bei Bacharach am Rhein besteht. Und hier geht es nun darum, wie ein Dichter, dieser Lore, Brentano wird nicht namentlich genannt, aber diese Lore, die eine einfache Magd ist, nun in seiner Dichtung verewigen will. Die will das aber nicht. Die findet das vermessen. Und das fand ich sehr interessant, weil ich ein bisschen dachte, sie vereinnahmen sie ja auch dichterisch, oder nicht?
Es ist ein, also in der Geschichte, die Lorelei erzählt, werde ich auch ironisiert. Wird sozusagen mein Anspruch, der Dichter, der jetzt dieses Buch schreibt, werde ich als Mann auch angegangen. Hätte das für selbstgerecht empfunden, wenn, ich bin ja auch ein Mann, wenn alle anderen Männer angegangen werden, ich aber verschont werde. Nein, das wollte ich nicht.
Möchten Sie uns etwas daraus vorlesen?
Gerne.
Aus gerade diesem Kapitel der Lorelei, da am Pult?
Gerne. Es geht ein milder Wind in der Nacht und die Nacht gebiert den Fremden. Halb erhellt und halb verschwärzt steht er im Mondschein. Es ist die schlechte Stunde. Der Mond leuchtet die Zeche heim. Ist er kränklich, dass er verharrt? Die Männer auf dem Heimweg, vom Schrecken ergriffen, rufen den Himmel an. Wer ist die zerzauste Gestalt? Ich weiß es, sie wissen es nicht. Er schaut hoch zum blanken Pferdeschädel auf dem Rathausgiebel. Was schwebt in der Luft, das ihn derart berührt? Mond, Sonne der Dummen. Der dumme Haufen drängt heran. Der Fremde aber, der Fremde rettet sich mit einem Sprung zur Seite. Jetzt ist es ihm genug. Er reißt die Tasche hoch, quert in raschen Schritten den Markt. Die Zecher johlen, sie haben ihn in die Flucht geschlagen. Ich muss ihn empfangen, der Hausherr hat's verfügt. Ich öffne die knarrende Tür, der Mann tritt ins Licht. Er hat Schnurrbartspitzen wie große Schneckenfühler. Bleich ist er, als wär ihm alles Blut aus dem Gesicht gezogen. Im kurzen schwarzen Rock sieht er aus wie ein Franzos. Der Luftzug verweht ihm die Haare auf der Stirn. Die Fäden am Saum des Fracks werden ungestüm, wie Kinderfinger. Er sagt, man müsste die Angeln schmieren. Sein Blick ruht lange auf mir. Ich lass ihn schauen. Was sieht er? Er sieht Brusttuch über dem Ausschnitt, Schürze über dem Kleid, Schoßjäckchen ohne Knitter, weiße Haube. Er sagt, es schimmert dir Gold am Haupt. Ich schmück mich nicht mit Zieraten. Die Herden, ob jung, ob alt, strafen die Widerrede. Darum schweige ich still. Er will wissen, ob ich das Küchenmädchen sei. Ich sage, ich bin die Magd, ich bin keine Magd, die viel zerbricht. Darüber muss er lachen. Der Hausherr hat mich ermahnt, einen Knicks zu machen. Ich hab's bewusst versäumt. Ich hebe die Laterne und leuchte ihm den Weg. Er lässt mir den Vortritt. Ich steig die Treppen hoch. Bei jedem Schritt knarrt das Holz. Und so weiter und so
Danke
fort.
Danke, Feridun Çaymoğlu.
Danke.
Das war ein Ausschnitt aus dem neuen Roman Die Geschichte der Frau. Und hier ging es um die Lorelei. Sie haben gesagt, Sie mussten praktisch sprachlich mit Ihrem Geschlecht brechen, sich sprachlich diesen unterschiedlichen Frauen anverwandeln. War das schwierig?
Sehr. Sehr. Verdammt nochmal, sehr, ja. Ich habe wenig schlafen können, ich habe schlecht geträumt, ich habe nicht viel essen können, ich bin volle Unruhe gewesen, ich habe lange Gewaltmärsche gemacht, es keimte und es gärte, ich schrieb einen Satz, der Satz und die Worte klangen aber falsch, ich tilgte, ich ersann neue Worte, das war wieder ein Fehlschlag, also man muss vielleicht, weil man die Vorstellung vielleicht hat, ja, der Schreiber, der hat eine Idee, die Idee, die keimt und dann schreibt er im Grunde genommen die Idee aus. Man muss sich sehr viel Verzweiflung auch noch dazu denken.
Weil es auch darum ging, jede Frau mit einer eigenen Stimme zu versehen, denke ich.
Ich musste es versuchen, natürlich, ja. Weil eine Frau 1490 vor Christus, eine bestimmte, eine besondere Frau, die dunkelhäutige Frau des Propheten Moses, Zippora, spricht anders, ist in einer anderen, fremden, fernen Welt als meinetwegen eine Lorelei, die uns näher ist, weil sie eben am Rhein ist, aber trotzdem eine Küchenmagd. Also ihr Blick auf die Welt ist eine andere, wie zum Beispiel die radikale Feministin Valerie Solanas.
Mit ihr endet das Buch? Das
genau.
Endet 1968?
1968, ganz genau.
Valerie Solanas hat ein Attentat auf Andy Warhol verübt. Welche Figur ist Ihnen von diesen 10, wir haben jetzt nur 3 im Grunde erwähnen können, es gibt viele andere sehr interessante, zum Beispiel wessen Schicksal mich sehr berührt hat, ist Prista Frühbottin, eine Frau, die 1540 als Hexe verbrannt wurde. Aber welche von diesen Figuren ist Ihnen besonders ans Herz gewachsen?
Ich kann es wirklich ganz eindeutig sagen. Es ist die radikale Feministin Valerie Solanas, die über uns Jungs ein Manifest geschrieben hat, das Manifest zur Zerstückelung der Männer. Es gibt darin nicht einen einzigen falschen Satz. Sie war eine großartige Frau, eine großartige Künstlerin, klug, herrlich und aber auch radikal. Die mag ich am liebsten.
Und sehen Sie Ihr Buch auch als eine Art feministisches Manifest?
Ich würde mich sehr freuen, wenn man das darin auch entdecken würde. Ja, doch. Ja.
Ich danke Ihnen, Feridun Çaymoğlu, mit der Geschichte der Frau bei Kiepenheuer und Witt. Ist das Buch erschienen? Danke.